Markus 9. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Walker, so steht es im Urtext, Walker oder Färber, auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschien Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken waren er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie sich umschauten, sahen sie auf einmal niemand mehr außer Jesus. Er allein war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den 3 Jüngern ein, niemand zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei.
Ja, guten Morgen und vielen Dank für die nette Begrüßung und Empfangnahme hier in Moinshausen. Das war heute Morgen so in den letzten Tagen immer ein bisschen spannend, wenn man weiß, man darf über die Zollbuche anreisen. Und jetzt gesehen hat, so an wie vielen Stellen irgendwo noch was rumlag. Aber heute Morgen hat es alles prima gepasst. Also muss man überlegen, ob es dann immer so die glücklichste Entscheidung ist, so im Februar noch einen Termin in solchen Gefilden dann zu vereinbaren. Aber hier in Moinshausen ist ja alles gut. Also vielen Dank. Ja, zu meiner Person noch, heute Morgen ist ja schon einiges gesagt worden. Also Thomas Helsper und eine Lieferantin hatte mal gesagt, wissen Sie was, ich muss mich immer so anstrengen, wenn ich Herr Helsper sagen muss. Das ist für uns Mittelhessen ja nicht so schwierig, aber ja, das ist halt kein gewöhnlicher Name. Ich habe ihn von klein auf, also das ist halt so. Ja. Und bin in der KIB, in unserem Werk, einer von 3 Mitgliedern der Missionsleitung. Bin der Chef von Lydia, die hat mir heute Morgen auch schon geschrieben, mir alles Gute für den Termin hier gewünscht. Hat jetzt gerade nicht so geklappt, ich glaube nächste Woche kommt sie wieder nach Hause. Und darüber kam natürlich auch hier der Kontakt. Vor gut 1,5 Jahren, ja, bald schon 2 Jahre her, war ich dann hier an diesem Podium und mit einem Techniker. Und es hallte wie sonst was, so in der Stimme, weil alles top gebonert war. Ich weiß, das glänzte ja alles wie sonst was. Es war kein Stuhl mehr zu finden. Und ich habe mir nachher meine Aufnahme angehört, habe gedacht, nee, also das ist ja, also der Techniker hat alles richtig gemacht. Aber da ist doch gut, wenn man Publikum hat, wo man mitsprechen kann. Und damals war es so, naja, lass mal hier Aufnahme und dann noch im Internet übertragen. Muss das denn sein? Ich weiß noch, wo ich mit Lydia drüber gesprochen hatte. Und mittlerweile sind wir jetzt fast 2 Jahre in dieser Pandemie. Und es ist selbstverständlich, ja, ach, ihr übertragt auch, ja, nein, oder es ist normal geworden. Und ich fand das auch gut, dass hier in der Gemeinde das dann hieß, ja, wir machen wieder eine Präsenzveranstaltung. Wir sind wieder jetzt hier wie in alten Zeiten, nur halt mit Maske. Weil das habe ich in den letzten 2 Jahren mitbekommen, auch so im näheren Umfeld. Es war an manchen Stellen wie Urlaub von Gemeinde, dass ich mit Geschwistern zu tun hatte, die sagten, ach, hatten wir mal sonntags Zeit, Fahrrad zu fahren oder andere Dinge zu machen, also wenn es jetzt im Frühjahr ein bisschen wärmer wird. Und es ging so ein bisschen verloren an diesen Stellen. Ich glaube, der Techniker sitzt da hinten. Ja, vielen Dank nochmal, das hat gut geklappt. Und es ist gut, wenn wir diese Gemeinschaft auch aufrechterhalten. Ja, das geht unheimlich schnell verloren, Leute kommen nicht mehr in Gemeinden und das ist wichtig, dass wir die Veranstaltung weiterführen, auch mit Maske oder Übertragung, dass wir einfach diese Gemeinschaft miteinander ausüben können. Weil wenn man dann anfängt und man hat so 2, 3 Wochen, Monate keinen Gottesdienst, dann geht das ganz schnell auseinander. Das merken wir an vielen Stellen, wo auch jetzt teilweise noch keine Gottesdienste oder Gemeindeveranstaltungen sind. Deswegen freue ich mich, heute Morgen hier zu sein. Ich will auch noch kurz mit uns beten. Herr Jesus, danke für diesen Gottesdienst, den wir heute Morgen hier zusammen haben dürfen. Danke, dass wir dieses Privileg haben, zusammenkommen zu dürfen. In schwierigen Zeiten, wir merken, dass so viel Unruhe da war und da ist und dass alles so schwierig planbar ist. Und uns geht es da nicht anders wie den Menschen vor vielen hunderten Jahren, aber wir haben eine Zeit hinter uns, wo so vieles so geregelt war, so friedlich war und wo wir so viel auch in den letzten 30 Jahren erleben konnten, was einfach gut vorwärts gegangen ist. Aber wir erleben auch, wie die Welt um uns herum immer noch in Krieg und Terror vergeht und wie es so ist, wie du es auch in deinem Wort schon gesagt hast. Letztlich darf es uns nicht verwundern, sondern es ist das, was du auch gesagt hast. Und wir wollen darauf vertrauen, dass du es wohl machst, dass du auch deine schützenden Hände über uns hältst, dass wir einfach auch als Christen zusammenkommen dürfen, dass wir auf dein Wort hören und auch für unser Leben immer wieder etwas neu mitnehmen. Ich bitte dich jetzt, dass du durch mich auch hier heute Morgen redest. Amen. Ja, ihr habt die Vorgeschichte zur Predigt schon eben gehört. Und in dieser Predigt wird es über das Thema Jüngerschaftsausbildung gehen. Und mir geht es dabei darum, welche Erfahrungen die Jünger damals mit Jesus gemacht haben, was sie mit ihm erlebten. Ihr kennt sicher die Geschichte über die Berufung des Petrus. Mitten in der Arbeit kam Jesus zu ihm und trat in sein Leben. Und der Petrus, der wusste, er ist ein sündiger Mensch, der so gar nicht zu Jesus passt. Zumindest nach unserem Denken. Ja, da gibt es sicherlich geeignetere, die ein heiligeres Leben geführt haben. Aber Petrus war sicher einer, der von sich selbst nicht gesagt hätte, ich bin der Erste, der jetzt hier gefragt wird. Wenn es eine Stellenausschreibung für die 12 Jüngerposten gegeben hätte, da wäre es Petrus sicher nie in den Sinn gekommen, sich da zu bewerben. Er, der einfache Fischer, der sollte ein Jünger werden, einer, der geistliche Dinge lernt und lehrt später. Aber gut, dass Jesus selbst auserwählt und so war Petrus trotz aller seiner Macken bereit, für Jesus alles stehen und liegen zu lassen. Und er unterschrieb sozusagen so einen Ausbildungsvertrag, erstes Lehrjahr. Dann ging es zusammen mit den anderen Auszubildenden mit Jesus durch die Lande. Die Jünger, die erlebten viel mit ihrem Meister. Sie sahen Wunder, sie erlebten Bewahrung, sie waren bei Zöllnern zu Gast und durften schließlich selbst durchs Land ziehen und ebenfalls Wunder tun. Also das war schon eine große Sache. Sie durften das bevollmächtigt von Jesus selbst durchführen. Und dann kam das zweite Lehrjahr. Immer wieder der Blick auf den Wortführer der Jünger, den Klassensprecher. Petrus, der über das Wasser laufen wollte und fast ertrunken wäre. Aber auch der Petrus, der ein ganz klares Bekenntnis ausspricht, als viele sich von ihm abwenden. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Lukas 6, 68 und 69. Von dieser Aussage wird in allen vier Evangelien berichtet. Der Petrus, der doch immer genau wusste, was gerade zu tun ist, dieser Bollerkopf, der den Mund manchmal etwas zu voll nahm und den oft schließlich der Mut verließ. Aber dieser Petrus macht sich in seiner Aussage ganz klein und ordnet sich Jesus bedingungslos unter. Die Beziehung der Jünger zu Jesus, die wird im Laufe dieser Lehrjahre immer intensiver. Und eines Tages nimmt Jesus bewusst 3 der 12 mit, damit diese mal so etwas ganz Besonderes erleben. Die anderen, die bleiben zurück. Vielleicht hatten sie keinen konkreten Auftrag. Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes, genannt Donnersöhne, gehen mit Jesus auf einen hohen Berg, wahrscheinlich war es der Hermon. Und sie erleben dort die sogenannte Verklärung Jesu. Mose und Elia erschienen auf dem Berg und redeten mit Jesus. Und sie weisen auf ihn als den Messias hin. Gott selbst bestätigt Jesus schließlich als seinen Sohn. Die 3 Jünger, die waren voller Furcht über das, was sie dort hörten und sahen. Aber nur Petrus, der hatte diesen ihr habt es eben gelesen, doch recht sonderlichen Einfall, für Jesus, Elia und Moses dort oben Hütten zu bauen. Also wenn man das so liest, man überfliegt es leicht, aber stellt euch das mal vor, hier irgendwo auf dem Berg und baust mal eine Hütte. Also das ist schon sehr seltsam, sehr sonderbar. Aber wir lesen auch, dass diese drei Jünger ganz verstört über das waren, was dort vor sich ging. Und das kann ich ihnen auch nicht verdenken. Uns wäre das sicher überhaupt nicht anders gegangen. Also das hätten wir auch überhaupt nicht auf die Pfanne bekommen, wie man so schön sagt. Das hätten wir überhaupt nicht hinbekommen. Was läuft denn hier überhaupt ab? Und auf diesen eben gehörten Teil aus Markus 9 will ich nicht weiter eingehen. Es ist aber die Vorgeschichte zu dem, was wir später lesen. Jesus kommt mit den drei Jüngern vom Berg zurück. Und ich stelle mir vor, dass sie erst jetzt ansatzweise realisieren, was dort oben auf diesem Berg vor sich gegangen ist. Unvorstellbar und irgendwie unwirklich. Sie waren zutiefst beeindruckt und konnten sicher an nichts anderes mehr denken. Vielleicht ist das ein wenig so, wie wenn wir von so einem tollen christlichen Kongress zurückkommen, von einer tollen Veranstaltung, einer Freizeit oder was auch immer, wo viel gesungen, wo man Spaß hat, wo man einfach Gottes Wort hat, wo man denkt, Mensch, sowas ist auch für unsere eigene Gemeinde mal wichtig, die müssten das jetzt alle hören. Man kommt so zurück, ist voll aufgeladen mit diesen ganzen Eindrücken, ist so voll erfüllt und denkt, Mensch, das will ich auch jetzt hier in Moinshausen einbringen und das muss doch auch hier funktionieren. Aber die anderen, die nicht dabei waren, ja, zu denen wir wieder zurück in die Gemeinde kommen, die haben das ja nicht erlebt. Die können überhaupt nicht nachvollziehen, was hat mich denn da so bewegt, was war denn da so toll. Ja, wir können es erzählen, aber es sind vielleicht gar nicht gute Erzähler und dann klappt das alles nur ganz bedingt. Also dieses Erlebnis weiterzutragen und zu sagen, Mensch, das musst du eigentlich auch so toll finden, wie ich es gefunden habe. Ja, also das wird dann schon schwierig. Jesus und seine drei Gefährten, die kommen also zurück und es ist irgendwie wie in einem dieser Filme, wenn etwas Großartiges passiert. Es gibt imposante Bilder, Musik, ja, es ist alles ehrfürchtig und plötzlich geschieht etwas ganz Banales. Und so diese ganze Szene bricht ineinander zusammen, von diesem Glanz und Gloria ist nichts mehr zu spüren. Und ich lese uns weiter aus Markus 9, die Verse 14 bis 20. Die Heilung eines besessenen Knaben. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Tja, eben noch in diesen hochgeistlichen Sphären und jetzt auf dem Weg zu einer völlig aufgelösten und aufgeregten Menschenmasse. Was haben die Jünger denn jetzt schon wieder angestellt, musste ich so denken. Kann man sie denn keine drei Tage alleine lassen? Ich weiß nicht, ob Jesus solche Gedanken dabei hatte. Aber wir lesen auch, dass Jesus durchaus Emotionen zeigte. Er weinte, er war betrübt. Er hat die Jünger bei der Stillung des Sturms gefragt, wo ist euer Glaube? Er hat die Geldwechsler zornig aus dem Tempel herausgetrieben. Da war richtig was los. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Jesus nicht gerade glücklich über diese nun vorliegende Situation war. Aber die dort verbliebenen Jünger hatten ja eigentlich auch gar nichts angestellt. Sie haben so gut wie es ging versucht, die Stellung zu halten. Und die Menschen haben gedacht, wenn schon nicht Jesus bei uns ist, ja, das sind doch seine Jünger, die haben doch vorher schon Wunder getan, dann müssen die uns doch helfen können, die müssen doch weiterhelfen können. Und so dumm war das gar nicht gedacht. Wir lesen das, drei Kapitel vorher. Die Jünger waren ausgesandt, haben Kranke geheilt und die haben sogar Dämonen ausgetrieben. Sie waren von Jesus befähigt, Wunder zu tun. Und sie mussten sich deswegen auch nicht in einer Ecke rumdrücken und denken, ach, mal warten, bis Jesus wiederkommt, bis der Meister wiederkommt, dann geht es wieder ordentlich weiter. Nein, sie waren bevollmächtigt, sie konnten diese Dinge. Und das hat sich sicher auch herumgesprochen. Und so brachte ein Vater seinen Sohn herbei, der seit Kindestagen von einem Dämon besessen war. So mystisch, dramatisch beschreibt es zumindest der Apostel Markus. Den anderen Evangelien ist die Rede von Epilepsie oder auch Mondsucht. Das ist für uns heute auch einfacher zu begreifen. Aber was immer es auch war, es sorgte dafür, dass der junge Mann immer wieder in Lebensgefahr geriet. Er war nicht mehr Herr seiner eigenen Sinne. Und die Jünger, die versuchten ernsthaft dem Mann zu helfen, gerade so, wie sie es schon Wochen vor bei anderen Kranken getan hatten. Aber es nützte nichts. Sie waren machtlos. Und ich stelle mir das so vor, dass sie nach so etlichen erfolglosen Versuchen irgendwann gedacht haben, ja, vielleicht hat auch jeder so einen Versuch gestartet, boah, hoffentlich kommt Jesus endlich wieder. Das wird hier nicht mehr lustig. Das wird hier alles ein bisschen eng für uns. Aber sie hatten auch die Rechnung ohne die anwesende Menschenmenge gemacht. So eine orientalische Mentalität, die gibt sich nicht einfach mit so ein paar erfolglosen Versuchen zufrieden. Schließlich hat es doch auch bei unseren Bekannten und Nachbarn funktioniert. Wieso nicht auch bei uns? Wieso werden wir mit unserem kranken Sohn benachteiligt? Alles redet durcheinander und dann kam sogar die geistliche Führerschaft, die Schriftgelehrten dazu und schalteten sich auch mit ihren Weisheiten noch dazu ein. Nicht nur, dass man sich mit einer unzufriedenen Menschenmenge herumschlagen muss, nein, da gibt es dann noch welche, die geistige Kritik üben, ohne selbst zu wissen, um was es eigentlich geht. In der Haut der Jünger wollte ich in dieser Situation nun wirklich nicht stecken. Endlich. Dort unten auf der staubigen Hauptstraße kommen vier Männer in den Ort. Es ist Jesus mit den drei Jüngern. Ob sie wohl schweigend daherkamen oder sich angeregt über das Erlebte unterhielten, wir wissen es nicht. Aber Jesus hatte ihnen gesagt, dass sie über das Geschehen auf dem Berg nichts erzählen sollten. Nun sind sie wieder in der Wirklichkeit angelangt und merken, hier ist was nicht in Ordnung. Ich hätte mir sicher überlegt, gerade wieder umzukehren und auf den Berg doch eine oder mehrere Hütten zu bauen, nur weg aus dieser Situation. Ja, nach so einer Geschichte will man eigentlich nicht in so einen Stress kommen. Egal für wen die Hütte, aber es war zu spät. Die Menschenmasse, die hatte Jesus entdeckt und viele Leute laufen auf ihn zu. Die Jünger sind erstmal abgeschrieben. Jetzt kommt der Meister. Die Menschen wissen das. Jesus nimmt teil an den Sorgen der Leute. Er fragt, worum es beim Stress mit den Jüngern geht. Und sie berichten ihm die Situation. Und Jesus gibt ihnen zuerst eine ganz klare Aussage. Er tadelt die Leute, vielleicht auch seine Jünger. Sagt ihnen, dass sie ungläubig sind. Sie haben noch nicht einmal den an anderer Stelle erwähnten Senfkorn-Glauben. Hier, so klein, Senfkorn. Den habt ihr nicht, diesen Glauben. Letztlich ging es den Menschen vielleicht nur um das Ergebnis, die Heilung und die Wunder, nicht aber darum, wie und warum das Ganze vor sich ging. Jesus gibt ihnen einen gehörigen Anpfiff. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? So etwas sind wir von Jesus nicht gewohnt. Wir haben ihn doch eher sanft vor Augen. Und stellen wir uns das einmal vor, wie ein solcher Satz heute bei den Zuhörern ankommen muss. Also, wenn Gunther jetzt heute Morgen nicht hier fröhlich seine Begrüßung gemacht hätte, sondern erst mal so, wie lange soll ich euch denn noch ertragen? Und dann kommt was auch immer. Aber es ist Jesus, der hier steht. Und wir lesen das auch an anderen Stellen der Bibel, dass Jesus auch mal sehr deutlich wird, auch in seiner Wortwahl. Aber hier steht schließlich Jesus und die Menschen wissen, dass er die Macht hat, auch wenn es ihnen vielleicht in erster Linie um ihr Wohlbefinden geht. Kann man es ihnen verübeln? Hätten wir nicht genauso vielleicht gehandelt? Und Jesus fragt dann schließlich beim Vater des Jungen nach, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Und er sprach von Kind auf. Jesus ist nicht oberflächlich. Er will genau wissen, wie es um den Sohn steht. Aber eigentlich weiß er das doch. Jesus weiß doch ganz genau, wie es dir und dir und dir aktuell geht, was dich bedrückt, welche Sorgen du hast oder welche Freuden du hast. Der sieht doch, uns Menschen, der sieht doch auch in uns Menschen. Der muss doch nicht erst fragen, ja, was hat denn jetzt dein Sohn? Aber das ist genau der Punkt. Auch wenn wir mit Jesus reden, dann denken wir sicher manchmal, ja, Jesus weiß doch, was wir benötigen. Er weiß doch, dass es mir gerade schlecht geht. Er weiß doch, dass ich seine Hilfe nötig habe. Dass wir krank sind, dass wir Sorgen haben, dass wir unglücklich sind. Er möchte aber, dass wir ihm genau das sagen. Ob leise, still oder laut, wie auch immer. Er möchte, dass wir ihm das sagen, genauso wie es uns auf der Seele liegt. Er weiß es vorher, aber er hört uns ganz genau zu. Und dann berichtet der Vater Jesus, wie die Situation ist in Vers 22. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Genau das sagt der Vater zu Jesus. Aber wenn du etwas kannst, ich weiß nicht, ob ihr den Text schon mal so bewusst gelesen habt, er sagt das zu Jesus. Wenn du was kannst, dann mach doch vorwärts. Und genauso fragt auch Jesus nach im Vers 23. Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Die Menschen, die kommen zu Jesus, um Hilfe zu erhalten und bitten dann zu helfen, falls es ihm möglich ist. Ist doch surreal, oder? Es geht doch hier nicht darum, ob Jesus als gelernter Zimmermann einen Dachstuhl ausbessern kann oder einen Brettstrack auseinandersägen kann. Also das ist ja wirklich schon verrückt, so diese Aussage. Ja, die wissen doch, das ist Jesus und haben die Erfahrung gemacht. Die Menschen kommen zu ihm, weil sie wissen, dass es hier eben diese übernatürliche Hilfe gibt. Und trotzdem bleibt der Zweifel. Die Jünger konnten nicht helfen, mal schauen, ob es denn Jesus kann. Jesus bekräftigt hier ein weiteres Mal die Aussage, dass von unserem Glauben alles abhängt. Dem Glaubenden ist alles möglich. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Unser Glaube, der ist das Entscheidende. Und es ist doch oft so, dass wir uns erst dann an Jesus wenden, wenn wir schon im wahrsten Sinne des Wortes alles Menschenmögliche getan haben. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir mit unserem Rat am Ende sind. Also man soll als Redner ja nicht alle immer so mit einbeziehen. Wir sind ja so. Also ich bin so, sage ich ganz offen. Ja? Man macht und macht und macht und dann irgendwann, jetzt betest du vielleicht nochmal. Das kann ja sein, es ist bei euch anders, dass ihr es richtig macht und erst betet und dann versucht, die schwierige Situation hinzubekommen. Aber so im Alltag, glaube ich, geht es doch vielen so. Ja, man müsste es eher andersrum machen, nicht erst, wenn das Kind schon im Brunnen ist. Wir beten, das könnte ja vielleicht noch helfen, so als Joker. Jetzt hilft nur noch beten. Und so hören wir das auch im öffentlichen Leben, wenn alle Rettungsversuche gescheitert sind. Jesus, wenn du kannst, dann hilf mir aus der Patsche. Aber es kann doch nicht unser Ernst sein, dass wir meinen, dass Jesus uns vielleicht helfen kann, wenn er mal einen guten Tag hat. Vielleicht bin ich ja heute überhaupt nicht dran, also vielleicht ist er ja mit anderen beschäftigt. Wir merken schon beim Zuhören, dass sich das doch sehr seltsam anhört. Natürlich kann Jesus helfen. Natürlich ist für ihn nichts unmöglich, natürlich hat er immer und überall auch Zeit für uns. Soweit die Theorie. Und leider ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich diese Feststellungen selbst nicht berücksichtige. Gerade in unserem Alltag kommt es doch darauf an, dass wir selbstbewusst und überlegt durchs Leben gehen. Wir leben in einer professionellen Zeit, wir leben in einer Zeit des Wissens und der Perfektion. Das setzt durch die Anführungsstriche vorne und hinten. Die Berichte von Katastrophenmeldungen aus aller Welt sind dabei so unwirklich. Unwirklich dadurch, weil wir unverdient in einer immer noch sehr heilen Umgebung leben. Doch persönliche Schicksalsschläge, die holen uns oft auf den Boden zurück. Zu begreifen, dass menschlich gesehen eben doch nicht alles heilbar ist, dass liebe Menschen viel zu früh von uns gehen müssen. Ja, dass die Lebensplanung ganz anders verläuft. Da kommen wir oft mit unserem menschlichen Denken nicht so weit. Denken wir an die weltweite Lage in Sachen Gesundheit. Ganz schnell gleitet das sogenannte Heft des Handelns auch den Politikern aus den Händen. Und sie wissen nicht mehr, welche Schritte die nächsten sein sollten. Wie gut ist es, wenn wir unser Leben mit Jesus so ausrichten, dass wir permanent in der Gewissheit leben können, dass er an unserer Seite steht, dass er uns trägt und dass er uns hält. Nach dem Tadel von Jesus fleht der Vater, vielleicht ist er sich dessen bewusst geworden, was er vorher von sich gegeben hat. Er fleht Jesus an, dass er ja glauben will, dabei aber die Hilfe von Jesus benötigt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilfe gegen den Unglauben, Hilfe gegen den Zweifel. Und auch da finde ich mich wieder. Ich bitte Jesus um etwas, bringe eine Situation im Gebet vor ihn und habe schon, während ich die Worte ausspreche, so meine Zweifel. Naja, wird wahrscheinlich doch nicht. Die Bitte des Vaters, die könnten wir sicher auch oft an unsere Gebete anschließen. Jesus hilft nicht nur dem zweifelnden Vater, er heilt seinen Sohn. Wenn wir weiterlesen, so merken wir, dass die Menschenmenge jedoch direkt wieder in Unglaube und Zweifel zurückfällt. Sie halten den Jungen für tot und sie denken, Jesus konnte nun auch nichts ausrichten. Auch hier finde ich mich wieder. Wenn ich Jesus um etwas bitte, dann habe ich oft ganz konkrete Vorstellungen, wie diese Gebetserhörung denn auszusehen hat, was denn am Ende dabei rumkommen soll. Und wenn es dann anders kommt, ja, dann bin ich vielleicht schon deshalb enttäuscht. Jesus lässt sich nicht beirren. Er nimmt den jungen Mann an der Hand, der am Boden liegt, und richtet ihn auf. Und die Menge merkt nun, jawohl, Jesus hat geholfen. Und zum Schluss bleibt die Frage der Jünger, warum sie nicht helfen konnten. Warum die Ausbildung wohl doch nicht so ganz geklappt hat. Noch kein Abschluss, jetzt kommt der Aufbaulehrgang. Die Antwort Jesu verblüfft. Bei dieser Art von Geistern kann nur Gebet helfen. Da hilft wirklich nur noch Beten. Warum das so ist, erfahren wir nicht. Ich denke, dass man sich in der Auslegung auch weniger mit der Frage beschäftigen sollte, ob es denn nun ein Dämon oder eine unheilbare Krankheit war, die den jungen Mann geplagt hat. Matthäus bezieht sich auf den Kleinglauben der Jünger. Vielleicht waren sie nicht ganz bei der Sache, vielleicht fehlte ihnen die Zuversicht, hier etwas bewirken zu können. Es kann uns aber auch Mut machen. Wir waren nicht leibhaftig mit Jesus unterwegs. Wir wurden auch nicht konkret beauftragt, Kranke zu heilen und Wunder zu tun, auch wenn dies heute noch vorkommt. Wenn bei einer solch heiklen Situation wie die des besessenen Jungen nur noch Beten hilft, wie viel mehr sollte das Gebet dann auch bei unseren alltäglichen Herausforderungen helfen? Zwischendurch am Arbeitsplatz vor einem wichtigen Gespräch, in der Schule vor einer Klausur, in der Familie. Gebet hilft, auch wenn wir das Ergebnis, die Erhörung, nicht immer klar sehen können. Da muss ich mich immer wieder an die eigene Nase fassen. Wie oft will ich doch lieber etwas schaffen, zumindest bei Sachen, die mir liegen und die ich mag, und wie oft kommt das Gebet eben zu kurz. Zum Gebet muss ich mir Zeit nehmen. Hungrig vor dem Mittagessen, da klappt das gerade noch, in Alltagssituationen ist es oft vergessen und verdrängt. Vielleicht geht es uns auch so wie dem verzweifelten Vater. Hilf doch, wenn du kannst. Hinzufügen können und dürfen wir dann das Stoßgebet des Vaters. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vielleicht haben wir das nötiger denn je, auch in unserem Leben. Bei all den Schwierigkeiten um uns herum, bei allen politischen Krisen, den Krankheiten, Gott hat es in seinen Händen. Er hat diese Welt nicht sich selbst überlassen, er hat sie nicht losgelassen. Wir Menschen, ja, wir haben an vielen Stellen Gott losgelassen. In unserem Land werden es auch immer weniger, die einen Bezug zu einer christlichen Gemeinde haben. Unser Herr streckt jedoch jedem die Hand aus, der sich ihm zuwendet. Er gibt niemanden auf. Ja, und wie ging es eigentlich weiter mit den Jüngern, insbesondere mit Petrus? Haben sie die Lehrjahre überstanden und konnten irgendwann sagen, dass sie alles begriffen hatten, alles wussten? Nein, sicher nicht. Sie blieben Lernende ihr Leben lang und die härtesten Lektionen, die standen ihnen eben noch bevor. Wie schnell die Stimmung der Menschen gegenüber Jesus umschlagen konnte, mussten sie am Palmsonntag und in der Zeit danach erfahren. Jesus wurde bejubelt, er konnte in Jerusalem einziehen, er wurde wie ein König, wie der Retter des Volkes gefeiert. Aber kurz darauf war die Stimmung umgeschlagen. Selbst die engsten Jünger, so wie Petrus, wurden auf die härteste Probe ihres Lebens gestellt. Da war er dann wieder, der Unglaube, obwohl Jesus ihnen so klar gesagt hat, was kommen wird. Und so bin ich gerne Lernender und hoffe in meinem Glauben immer wieder ein Stückchen weiterzukommen, aber auch immer wieder den Blick nach oben zu richten, den Blick zu Jesus hin. Ich will schließen mit einem Segenswort aus Josua 1, Vers 9. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ich bete noch kurz. Herr Jesus, danke, dass wir das immer wieder wissen dürfen, dass wir das in deinem Wort lernen dürfen, erfahren dürfen, dass es deinen Jüngern genauso ging wie uns in unserem Alltag. Du bist bei uns und wir müssen uns das auch gegenseitig immer wieder zusprechen, wenn wir in schwierigen Situationen sind und vielleicht nur auf das schauen, was uns bedrückt. Da brauchen wir auch andere, die uns aufwecken und uns Hilfe geben. Gib, dass wir solche Menschen sind, die Hilfe annehmen, die aber auch anderen diese Hilfe geben und immer wieder auch neu ermutigen, dass wir auf dich schauen in all den Herausforderungen, die wir haben. In manchen Schwierigkeiten, wo wir verzweifeln, so wie dieser Vater mit seinem Jungen, der über viele Jahre diese Problematik hatte. Und ja, wo das kein Spaß war, sondern das war eine Sache, die lebensbedrohlich war für dieses Kind, diesen jungen Mann letztlich. Und auch das dürfen wir immer wieder aufs Neue erfahren. Gib, dass wir uns da gegenseitig immer wieder aufs Neue stärken, dass wir hier in der Gemeinde, in unseren Gemeinden gestärkt werden und darauf vertrauen, dass du es in deiner Hand hast, dass du uns niemals lässt. Amen.